Ciao a tutti, oggi l'autobus non lascerà il parcheggio del hotel e le gambe dei partecipanti non usciranno dalla piscina. Purtroppo l'Aperol Spritz rimane off limits per un'altra settimana, ma pizza e pasta stanno finendo nelle pance in qualità massicce. Unitevi a noi mentre ci adentriamo nell'ultima settimana del giro. E un caroloso benvenuto al Besenwagen. Ja, grazie mille an mich. Einmal habe ich nicht richtig geplant und hatte heute kein Intro, somit ja, danke an KI und meine kleinen italienisch Künste aus der 11. Klasse. Dritte Woche Giro ist angebrochen. Wir sind weiter im Italien-Feeling. Andi ist da. Ich bin quasi auf dem Weg. Wir freuen uns aufs Grande Finale. Drittes Giro-Spezial. Mein Name ist Bastian Marx.
Und meiner Andi Stauf.
Und auf Paul Voss wartet ihr heute leider vergeblich, denn die USA-Wochen sind mal wieder angebrochen und wir haben Fossi am Pfingstmontag ja, seinen Travel-Stress vereinfacht und haben gesagt, wir machen das heute hier zu zweit. Beziehungsweise leiten wir diese Folge wie die letzten beiden mit einer kleinen Wochenzusammenfassung von Tobias Bayer ein. Ich kann da vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir werden hier die Protagonisten dieses Giro d'Italia dann in den nächsten Wochen natürlich hier auch nochmal einladen. Habe ich mit Tobi Bayer natürlich sofort besprochen, bevor ich ihn gefragt habe, ob er uns hier Sprachnachrichten liefert. Also Tobi Bayer wird kommen und auf On Popular Demand heißt es ja, übrigens auch von Andi Stauf, schon länger als im Giro, aber jetzt auch seit der Etappe am Samstag von Hörerzuschriften habe ich auch Tim Rex schon eingeladen und er freut sich sehr. Also ich glaube, wenn alles klappt, Tim Rex können wir nächste Woche hier schon begrüßen. Aber jetzt Tobias Bayer. Nach der zweiten Woche Giro, also gestern am Sonntagabend um kurz vor 11, eine kleine Zusammenfassung seines Ausflugs nach Italien in der letzten Woche.
Servus, wieder diese Woche geschafft und es ist wieder einiges passiert. Die Woche ging eigentlich ganz entspannt los mit Ruhetag und einer Zeitfahrt oben drauf. Also für uns eigentlich doppelter Ruhetag. Was ich am nächsten Tag dann auch ein bisschen gemerkt habe, da war der Körper eher so ein bisschen im Schlafmodus. Da hätte ich vielleicht doch ein wenig mehr Effort reinstecken sollen im Zeitfahren, vielleicht auch schon, um den Körper wieder ein bisschen wach zu machen. Ich denke, das mache ich vielleicht morgen anders, dass ich mal ein paar Efforts einbaue am Ruhetag, dass der Körper nicht ganz runterfährt. Wie gesagt, dann hatte ich am Tag nach dem Zeitfahren, war dann schon ein bisschen anstrengend, hatte keinen so guten Tag. Kann auch noch passieren. Hab's dann auch easy genommen und bin ins Ziel gefahren mit der Gruppe. Und dann war wieder ein klassischer Tag, wo jeder in die Gruppe wollte. Dann ging es wieder 100 Kilometer lang das Gespringe. Am Ende hat wieder mal Navares gewonnen. Richtig stark, war echt ein harter Tag auch. War aber dann ganz zufrieden, also Beine gingen dann ganz gut und bin dann im Feld bis zum vorletzten Berg gefahren und dann einfach locker ins Ziel. Hat schon auch Spaß gemacht, aber ist für uns halt auch auf so Etappen dann, vor allem mal wie gestern da im Ostertal, da hast du halt nicht wirklich einen Auftrag, wenn du jetzt keinen GC-Fahrer hast oder keinen Sprinter, den du ins Ziel bringen sollst, dann fährst du da mal rum. Ja, aber Beine waren gut. Der Kampf um die Gruppen war ja auch immer groß. Ich wäre heute gerne in der Gruppe gewesen. Hab's dann zwar lange ignoriert, aber da waren halt alle Sprintteams sofort drauf und da wollte uns keiner fahren lassen. Und am Ende haben sie es ja verpokert. Also war dann doch ganz interessant zu sehen. Die Motorräder haben sicher einen großen Einfluss gehabt aufs Rennen. Also wir sind mit die ständig über 50 durch die Stadt geballert, war echt richtig schnell, die Straßen teilweise echt schlecht, also war vielleicht teilweise ein bisschen grenzwertig, aber ja, am Ende richtig, richtig schnelles Rennen, vielleicht schon ein Fehler von den Mannschaften, dass sie der Gruppe da 2,5 Minuten oder so geben, bevor wir überhaupt auf den Stadtkurs kommen, weil eigentlich weiß man es ja, dass meistens so Stadtkurse dann relativ eskalieren. Es passiert immer irgendwas, dann hast du vielleicht Motorräder vorne und es waren auch Motorräder vom Feld, aber ja, wenn die vorne 55 fahren, dann musst du hinten 60 fahren, dass du es wieder zufährst und da war dann einfach nichts mehr zu machen. Aber ich glaube, zum Anschauen war das echt eine spannende Etappe. Für mich war cool, hatte einen riesen Fanblock hier, Freundin, Familie, einige Freundinnen. Also war schön. Wetter ist auch top. Also es ist ja heißer als bei der Vuelta letztes Jahr. Vielleicht nicht der typische Giro, aber besser so als Regen. Und ich glaube, nächste Woche sieht auch wieder gut aus. Also kommen sicher noch ein paar coole Etappen. Bis dann.
Ich dachte mir gestern, Tobi redet hier von der Sprintetappe nach Mailand. Ich dachte mir gestern, als die Etappe losging und die Gruppe stand, ein italienisches Sommermärchen. Martin Marcellusi und Mattia Beiss in der Spitzengruppe. 3 von italienischen PKT-Teams. Genauso stellt man sich als Giro-Veranstalter diese Sprintetappe am Sonntag vor. Die zwei verbringen so viel Zeit in Spitzengruppen. Ich glaube, übers Jahr gesehen in großen Rennen, wenn die dabei sind, ist, glaube ich, in jedem zweiten Renntag sind die in der Spitzengruppe. Und Tobi spricht schon an mit dem Motorpacing. Ich habe mir die Etappe nämlich absichtlich gar nicht mehr angeguckt, weil es so viel Shit-Kommentare gab nach dem Rennen mit über WhatsApp, über Instagram, über Stories, die ich geguckt habe oder Interviews, die ich gelesen habe, dass ich mir dachte, ich lasse mir das heute hier von Andi Stauf erklären. Und ich wollte nur als Statement als erstes anbringen, ich könnte das alles verschmerzen, dass Groenewegen wieder nicht gewonnen hat, dass hier Motorpacing die Etappe entschieden hat, dass alles wieder irgendwie seltsam vom Veranstalter da in Szene gesetzt wird. Ich könnte das alles verschmerzen, wenn wenigstens Marcellusi oder Beiss gewonnen hätten für italienische Sommermärchen 2026. Aber nicht mal das, auch noch ein Norweger hat gewonnen. Also, hol mich ab, wir gehen rückwärts rein, Sonntagsetappe. Was passiert?
Ja, rückwärts abholen. Okay, direkt mit einem großen Aufreger hier starten. War eigentlich eine relativ uninteressante Flachetappe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der die Veranstalter der großen Rundfahrten so ein bisschen umtreibt heutzutage. Von der ASO gibt es da ja eigentlich schon die Aussage, dass man sowas in Zukunft gar nicht mehr unbedingt mit einbauen will in eine große Rundfahrt. Und ich glaube auch jedes Mal beim Giro, wenn so eine Überführungsetappe in Anführungszeichen oder Sprintetappe ansteht und am Anfang nicht genug passiert, klingelt das Telefon im Auto von Polti und die zwei müssen los. So hat man manchmal das Gefühl. Und es war, man dachte, eine typische Fernsehattacke, um irgendwie das Rennen zu beleben. Man muss ja schon zugeben, es wäre jetzt relativ uninteressant gewesen, wenn das Feld da mit, ich sage mal, einem gemütlichen Tempo Richtung Mailand fährt und dann erst auf dem Schlusskurs wirklich Radrennen fährt. Da hat man dann aber, glaube ich, hinten doch ein bisschen zu lange gebummelt. Man hat die 4 Fahrer, ich glaube, mit immer noch knapp 2 Minuten auf den Stadtkurs in Mailand gelassen. Und so ein Stadtkurs ist natürlich immer schnell. Es waren relativ viele Kurven waren gar nicht drin, aber man holt auf so einem Stadtkurs generell einfach schwerer Zeit auf. Ne? Man hat sowieso so ein bisschen einen Vorteil auf so einem Stadtkurs in dem Sinne, dass kein Wind so wirklich weht durch die Stadt. Klar kann das natürlich mal ein bisschen Einfluss nehmen, aber eben nicht so viel wie auf freiem Feld. Und diese Umstände verschlimmern ja noch quasi diese aerodynamischen ja, Einflussnahmen von den Autos und Motorrädern, wenn wir es mal so sagen wollen. Ich habe mir, wobei ich mir auch schon gedacht habe, vielleicht wollte man auch so ein bisschen Spannung, das ist jetzt natürlich eine Unterstellung hier an der Stelle, muss man ganz klar sagen, vielleicht wollte man auch ein bisschen mehr Spannung haben von Seiten des Veranstalters und hat da ja doch ein bisschen näher aufgefahren. Wobei jetzt mal auch ganz abgesehen davon, wenn natürlich vor so einer Gruppe 3 bis 4 Motorräder fahren, die fahren nicht mit 1 Meter Abstand, aber wir wissen es, es gibt Studien dazu, selbst wenn die 30 Meter vor der Gruppe fahren, haben die noch einen Vorteil. Das ist jetzt immer mit einem Fahrzeug gerechnet, ne? Diese Beispiele, die die Studie da belegt. Wenn es dann 3 bis 4 Fahrzeuge sind, verstärkt es natürlich und vor allem aber auch hinter der Gruppe fahren ja Motorräder, der Jurywagen und hinterm Jurywagen, und die Sportschulleiter wissen das auch alle, kleben dann die Begleitfahrzeuge der Mannschaften, um halt auch diesen Anschiebeeffekt, also man muss sich das so vorstellen, wenn man so durch den Wind fährt als Radfahrer, dann entsteht hinter einem immer so eine Art Unterdruck, oder was heißt, da entsteht Unterdruck, der dich so ein bisschen bremst, der wird so quasi ausgeglichen, weil die Fahrzeuge hinten eben die Luft vor sich her drücken. Man hat dann auch noch so einen Sandwich-Effekt, vorne, hinten, Fahrzeuge, dann durch diese Häuserschluchten in der Stadt. Also man fährt da wirklich deutlich schneller bei gleicher Leistung in dieser Spitzengruppe. Und wir haben Interviews nach dem Rennen gehört von Fahrern, die da hinten wirklich mannschaftsweise sich aufgeopfert haben, All-Outs gefahren sind und da kaum näher gekommen sind. Ja, man muss dazu sagen, die haben denen einfach zu viel Zeit gegeben auf dieser Runde. Diese Zeit haben sie dann aber auch gar nicht, auch so wirklich gar nicht gut machen können. Der ist dann wirklich erst geschmolzen, der Vorsprung, als zum Schluss die Fahrzeuge ja vorfahren, dann ins Ziel. Es sind ja oft auch Fotografen, die dann nochmal Bilder machen wollen. Die stehen natürlich dann hinter der Ziellinie, die Autos, die Motorräder sind dann weg. Irgendwann gehen die Begleitfahrzeuge raus und dann siehst du ja direkt, wie der Vorsprung runtergeht. Ja, das ist natürlich schön für die durchkommen. Der Sieger hat es auch im Interview gesagt, also so auf die Anspielungen mit den Motorrädern. Ja, die einzigen Motorräder waren wir. Aber er hat natürlich dann im zweiten Satz auch gesagt, jeder weiß das. Und ja, ist natürlich, er kann die quasi die Beschwerde aus dem Peloton verstehen. Aber ja, die beschweren sich vor allem, weil es nicht zu ihren Gunsten war. Wie es ja auch sein kann. Also es wird auch oft mal ein Peloton von einem Kameramotorrad geführt. Da ist es dann aber meistens auch nur eins, muss man dazu sagen. Ne? Und so eine Spitzengruppe, wir haben das hier schon oft besprochen, gerade bei den Klassikern, ist natürlich immer umzingelt von Fahrzeugen und da muss eigentlich wirklich mal was geschehen, dass man da diese Einflussnahme von den Fahrzeugen verringert oder im besten Falle wegnimmt, weil es einfach ein Rennergebnis verändert. Das kann man eigentlich in der Sportart nicht akzeptieren, dass sowas passiert. Wir haben im Fußball ja, ja auch keinen zweiten Ball am Spielfeld oder ne, gutes Beispiel wäre sogar was wie ein Schiedsrichter, der beeinflusst ist oder sowas. Es ist einfach ja eine Manipulation von der Leistung von außen und ja, das ist für die Sprinter, die es eh schon schwierig haben beim Giro, man muss ja auch mal deren Perspektive sehen. Die bereiten sich ja genauso wie alle anderen auf diesen Giro vor. Die haben immer nur diese Handvoll Chancen, wenn überhaupt, bei einer großen Rundfahrt zu sprinten. Und wenn die dann eben so weggenommen wird, man kann jetzt da immer noch eine Teilschuld, sage ich mal, den Teams zugestehen, weil sie eben den Vorsprung nicht vorher schon kleiner gemacht haben. Aber es ist natürlich bitter und hat, also aus meiner Sicht ist es peinlich für den Sport, das nicht geregelt zu bekommen. Auf der anderen Seite ist der Druck vielleicht noch nicht groß genug, das zu ändern, weil ich habe auch in den Reaktionen gelesen, dass viele Leute das auch gar nicht verstehen, dass es wirklich so eine, dass das Rennen so beeinflusst wird. Teilweise wird dann argumentiert, ja, hinten gibt's ja auch ein Kameramotorrad. Es geht eben nicht nur ausschließlich um dieses Kameramotorrad, sondern um diese ganzen Fahrzeuge, die in so einen Renntross begleiten. Und wer das immer noch nicht nachvollziehen, glauben kann, der kann sich ja mal auf so einem Stadtkurs im besten Fall an die Rennstrecke stellen. Wenn dieser ganze Tross an Fahrzeugen inklusive Spitzengruppe an einem vorbeifährt, dann muss man da schon aufpassen, je nach Kopfbedeckung, dass die nicht fliegen geht.
Dass einem die Kappe nicht wegfliegt. Ich glaube, abschließend dazu einfach, wir haben sehr, sehr gute Statements von Tim Taunt-Heutenberg und Max Walscheid gehört, die ja beide deutschsprachig, aber auch international Interviews gegeben haben, die fassungslos waren und gesagt haben, Quickstep, die Rockets und sie haben alle jeweils quasi 5 Leute, die ganze zur Verfügung stehende Mannschaft da eingesetzt, um die Gruppe aufzufahren, sind alle Teutenberg meinte Suicide Pulse gefahren, Walscheid meinte, er weiß genau, was er fahren kann. Er ist mit der beste Zeitfahrer, der hier am Start steht. Er hat nur über 500 eigentlich auf der Uhr gesehen, wenn er vorne war, immer. Und das war bei den anderen genauso. Und es ist für ihn komplett unmöglich, da wegzubleiben als Gruppe mit dem Abstand. Und er hat das auch genauso, wie du eben gesagt hast, formuliert. Wir sind hier für einen Etappensieg mit Jonathan Milan und haben uns alle lange vorbereitet dafür. Und dass das so läuft, ist für ihn unfassbar. Ja,
1000%ig.
Nur nochmal die Bestätigung.
Ist das Ergebnis dadurch beeinflusst und das kann es einfach nicht sein. Ich glaube, mindestens 20 Fahrer haben sich ja da komplett aufgeraucht, um den Vorsprung kleiner werden zu lassen. Und der wird ja wirklich erst kleiner, als am Ende die Fahrzeuge weg sind. Ne? Also vorher hat das auch in dem Sinne gar nichts gebracht. Es war ja sogar so, dass Derek G. West am Ende mit Führung gefahren ist, muss man sich vorstellen. Der eigentlich GC-Fahrer von Lidl Trek ist damit durchgegangen. Mhm. Man muss eigentlich abschließend sagen, es gibt nur einen, also auch geil, verdient irgendwo der Sieg vom Norweger. Ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht.
Ja, ich meine,
ist ein guter Rennfahrer.
Die haben ja nicht dafür bezahlt, diesen Windschatten zu bekommen. Ist ja nicht so, dass die Schuld daran haben.
Aber die eigentlichen Sieger der Etappe, muss man ja sagen, der Stripclub Ekstasia, der sich regelrecht in Szene gesetzt hat. Ich dachte bei der Übertragung die ganze Zeit, was ist denn diese Banderole, die da über der Zielgeraden hängt? Fantasia, hab das so immer nur so ein bisschen lesen können und dachte so, hä, den Sponsor, den kennst du ja gar nicht, wer ist denn das? Und dann irgendwie nach der zweiten, dritten Durchfahrt konnte man es dann ganz gut sehen, da hat sich irgendein Betreiber von einem Stripclub die Chance nicht nehmen lassen und eine Banderole quer drüber gespannt und war prominent im Bild. Auch interessant,
Sexy Show.
Diesen Ablauf da mal gesehen zu haben wahrscheinlich. Wann haben die dieses Ding aufgehangen? Also ist das vorher keinem aufgefallen oder hat man einfach gedacht, ja komm, lass mal hängen? Also
vielleicht ist wirklich keinem aufgefallen. Keinem relevanten.
Ja, naja.
Na gut, ich würde sagen, das war Sonntag. Mittwoch haben wir schon in der letzten Besenwagen-Folge besprochen. Jetzt gehen wir mal chronologisch rein, denn das zweite Highlight ist der Samstag. Jetzt machen wir erstmal Donnerstag, Freitag kurz. Donnerstag auch interessant, auch in Anführungszeichen Sprintteam düpiert. Das Sprintteam im donnerstägigen Fall, wo der Hügel eher in der Mitte bzw. im letzten Drittel der Etappe war, war Movistar, die vermutlich für ihren in Anführungszeichen Sprinter Luis Aula da mal wieder all out gefahren sind, alle echten Sprinter vernichtet haben bergauf. Ich glaube, der letzte, der rausgeflogen ist, war Manier. Und dann aber leider wieder das Ganze nicht ins Ziel gebracht haben. War schon einmal so, da triumphiert Nava S. Und jetzt ist es Alex Segard, der am Schluss, ich glaube, 3 Kilometer vor Ziel oder was, gutes Bein hat, gutes Momentum aus der Kurve mitnimmt und das Ding alleine ins Ziel bringt. Haben, glaube ich, ich weiß gar nicht wer, ich denke Podcast-Kollegen von uns, oder war es sogar Paul? Nee. Irgendjemand hat gesagt, Segard wird eine Etappe gewinnen, aber ich glaube, es war es war Johann Brunel.
Ja, also Segard ja im Zeitfahren ein bisschen enttäuschend, hat er selber auch gesagt, dass er nicht damit zufrieden war. Eigentlich ein Typ, den man da wahrscheinlich auch in den Top 10 erwartet hätte.
Also zum Kontext war schon, ich glaube, U23 Weltmeister im Zeitfahren.
Ja, ja. Und ja, Streckenführung auf der Etappe natürlich auch wieder krass. Eigentlich nur in Anführungszeichen zwei dritte Kategorie Bergwertungen. Die kamen allerdings mehr oder weniger direkt hintereinander, dass man da insgesamt auch ja, in kürzester Zeit fast 20 Kilometer bergauf gefahren ist. Und das wäre für die Sprinter eh schon schwer geworden. Wer es denen dieses Jahr natürlich noch schwerer macht, ist eben Movistar, die ja mit Enric Maas eigentlich vielleicht jemanden für die Gesamtwertung dabei gehabt hätten, der aber ja da nichts zu melden hat dieses Jahr. Und da hat man jetzt, glaube ich, dann gedacht, okay, wir haben jetzt mit Luis Aula hier den mit Abstand, glaube ich, bergfestesten Sprinter dabei. Und das Tempo, was die da anschlagen, auch schon am Anfang des Giros, ist ja brutal. Also da kann einem ja nur jeder Sprinter leid tun. Das hat natürlich einiges gekostet, eben so viel, dass man am Ende auch kaum noch Leute hatte, die fahren konnten. Und diese Situation hat Segar mit Ansage, muss man ja sagen, ausgenutzt. Er wusste da genau, dass ja die Sprinterteams wahrscheinlich, oder was heißt die Sprinterteams, ne? Wenn man jetzt mal so Movistar und NSN war ja die andere Mannschaft, die sich da noch beteiligt hat. Es war ja von der letzten Bergwertung noch relativ lange bis ins Ziel, dass wenn die das Tempo hochhalten müssen, am Ende angeschlagen sein werden. Und dann gab es ja noch diese ja fast 180 Grad Kurve, eine so ziemlich steile Kurve ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo er dann auch attackiert, also 2-3 Kilometer vor Ziel. Die hat er sich vorher auch schon ausgeguckt und hat dann eben ja wohl vor der Etappe schon genau dieses Szenario eigentlich sich ausgemalt und gesagt, in dieser Kurve attackiere ich. Und dann macht das auch clever, er fährt quasi vor der Kurve, setzt er seine Attacke, überholt kurz vorher das führende Team. Auch muss man da mal sehen, wer an der Stelle erste Position im Fahrerfeld, Viktor Campenaerts. Ich glaube, die beiden sind ganz gut befreundet.
Landsmänner auf jeden Fall.
Reagiert natürlich nicht, als dann Segar aus der Kurve raus beschleunigt und seine Attacke dann quasi richtig ausfährt. Und somit hat der schon wichtige Meter gemacht und ja, dahinter eben kein Team mehr, was sich da findet und die Lücke schließen kann. Man muss ja auch sagen, wenn der Typ dann einfach mal drauflatscht, ist der eh schwer einzuholen. Und ja, einfach clever gemacht, die Beine dann gehabt, die im Zeitfahren so ein bisschen gefehlt haben. Und ja, verdienter, cleverer Sieg, muss man sagen. Mhm. Viktor Campenaerts ist übrigens der erste Gratulant nach der Zieldurchfahrt. Also.
Ah ja. Ja, man kann sich das ganz gut angucken aus der Kameraperspektive von vorne. Nächster Tag, der Freitag, 190 Kilometer, war dann auch klassische Ausreißer-Etappe. Es kommen nochmal kurz vor Schluss auch zwei Hügel, eine vierte und eine dritte Kategorie. Große Spitzengruppe geht weg, fährt auch wirklich viel Abstand raus. Das Feld kommt mit 13 Minuten Rückstand ins Ziel. 15 Leute schaffen es, aus der Spitzengruppe noch ins Ziel zu kommen. Johann Jakobs, einer der Initiatoren dieser Spitzengruppe. Ich glaube, drei Leute von Groupama waren drin, die es leider gar nicht nutzen konnten. Mhm. Johann Jakobs kommt da als Letzter, als 15. noch rein. Vorne allerdings großes Kino in diesen letzten Berg der dritten Kategorie. Da würde sich natürlich alles entscheiden. Wird das Tempo hochgezogen? Andreas Lecknessund irgendwann. Sieht schon so aus, als würde er alle abhängen, aber Alberto Bettiol, supergeile Dramaturgie. Also wer das dann nachher weiß, dass Bettiol extra so ein bisschen Abstand lässt und sein Tempo da, aber mit einem exakt ja berechneten Abstand zu Lecknessund hinter ihm hochfährt und dann, weiß nicht, 100 Meter vor der Kuppe, 150 Meter vor der Kuppe, brutale Attacke lanciert, den Abstand zu Lecknessund zufährt und ihn eben so überholt, dass der gar keine Chance hat, da mitzufahren. Und Das bringt er dann auch ins Ziel mit 26 Sekunden Vorsprung. Bettiol, italienischer Fahrer, freut sich mega im Ziel. Das ganze Team freut sich, seine Freundin rastet komplett aus. Super mit anzuschauen. Und das sowas will man ja sehen eigentlich.
Ja, Bettiol leider nicht immer ne, Flandern-Rundfahrt gewonnen, immer wieder geile Rennen gefahren, dazwischen aber auch lange Pausen, wo man ihn eigentlich nicht sieht. Deswegen leider, sonst eigentlich so einer meiner Lieblingsrennfahrer, einfach taktisch auch super, wie er das da auch gemacht hat. Eigentlich immer taktische, gute Rennen gefahren, Weltmeisterschaften, was mir da noch so jetzt in Erinnerung kommt. Und man muss sagen, du hast es jetzt schon angesprochen, seine Freundin kommt, ich weiß nicht, ob die aus Verbania, dem Zielort selbst kommt oder aus der Nähe, auf jeden Fall Varese-Gegend und die ganze Familie eben von ihr, die auch alle da waren. Und er hat dann nachher im Interview gesagt, dass er sich diese Etappe halt schon jetzt lange rausgeguckt hat, hat auf der Strecke schon Motortraining gemacht vor dem Giro, speziell sich diesen Berg angeguckt, und er wusste, glaube ich, dass er am Ende noch mal steiler wird. Lecknesund hat eigentlich in dieses Steilstück rein attackiert, muss man sagen. Und Bettiol wusste genau, was da auf ihn zukommt. Attackiert ihn genau über die Kuppe, also auch perfekt gesetzte Attacke, was ich eben gesagt habe. Taktische, in dem Sinne Meisterleistung, dann auch wieder wirklich jede direkte Linie fährt auf dem Weg ins Ziel. Teilweise schon, muss man ja sagen, vielleicht ein kleiner Tick, immer auf dem weißen Streifen fahren zu müssen, um irgendwie den Rollwiderstand noch kleiner zu halten. Fährt das Ding dann ins Ziel, lässt sich feiern, hat da, glaube ich, 100 Hände geschüttelt nach der Zieldurchfahrt, alle möglichen Leute. Ist, glaube ich, auch ein ganz beliebter Fahrer, der viel schon rumgekommen ist, in Teams auch, auch viel so Fanaktivitäten macht nebenher. Glaube ich, einfach so ein Publikumsliebling da vor Ort gewesen. Und hat dann, wie er am Tag danach im Interview sagt, den Etappensieg auch oldschool gefeiert mit viel Champagner und Spumante vom Sponsor. Und das sagt er immer auch über sich selbst, ne, dass er noch so einer der alten Schule ist, so diesen modernen Radsport eben einfach nicht immer mitgehen kann. Und sich seine, wie soll man sagen, seine Konzentration eben aufsparen muss für einzelne Highlights im Jahr. Und dann aber auch oftmals echt abliefert. Also ja, wie gesagt, ich finde es schon ein bisschen schade, dass er es nicht übers Jahr besser gemanagt bekommt, dass wir ihn öfter in solchen Aktionen sehen können. Aber gut, den Etappensieg hat er sich auch aus dem Hut gezaubert und verdient gewonnen, ja.
Absolut. 2001, das ist die zweite Giro-Etappe, die er gewinnt. 2021 hat er schon mal eine gewonnen und die sieht fast exakt so aus. Also auch komplett flach, hinten dann vier kleine Hügel, auch Spitzengruppe, auch irgendwie 20 Leute und fast 20 oder 20 Minuten Vorsprung. Ganz, ganz lustig. Und ja, diesen Flandern-Rundfahrtsieg, den vergisst man schon oft bei ihm. Wen ich auch jetzt vielleicht mal ganz kurz dazwischen wink, wer mir in der Recherche auch so ein bisschen aufgefallen ist hier zum Giro, Warren Barguil, den gibt's auch immer noch. Der wird am Mittwoch, nämlich über die Etappe haben wir schon in der letzten Besenwagen-Folge gesprochen, aus der Gruppe gewinnt Jonathan Narváez seine dritte Etappe. Da wird Warren Barguil Neunter. Ich sag, krass, der fährt, ich war mir echt schon mehrmals dieses Jahr eigentlich sicher, dass der schon aufgehört hat.
Nee, den gibt's
aber
noch,
das ist auch eigentlich so ein bisschen so ein Typ, ne? Also hat jetzt natürlich schon länger nichts mehr gewonnen, aber auch schon so wirklich krasse Highlights gehabt, krass in Form gewesen, teilweise super Rennen gefahren und dann aber auch halt wirklich unsichtbar.
Ja. Ja.
Gut.
Länger nicht so genau verfolgt, auf jeden Fall.
Ja, wir kommen dann zum Highlight der zweiten Woche, die Samstagsetappe, krasse Bergetappe, nicht so lang, ich glaube nur 133 Kilometer, lass mich die gerade nochmal aufmachen. 133 Kilometer, vier Berge quasi, der dritte davon ist so ein bisschen stufenartig, wird kategorisiert in einem ersten Kategorieberg, in einem zweiten, aber das ist eigentlich ein Ding, bergauf, nur eine kleine Abfahrt in der Mitte. Lange Bergankunft hinten raus, irgendwie 14, 15 Kilometer. Und von Wismar-Seite hatte man schon angekündigt. Das wäre die Etappe, die man ins Auge fasst, vermutlich auch, ums rosa Trikot zu ergattern, was auch geklappt hat hinten raus. Es geht eine Gruppe, die ist auch stark, die kommt auch relativ weit. Es kommen auch Leute immer noch relativ weit vorne mit an, aber es war eigentlich klar, es wird in Schlussanstieg reingefahren. Die Gruppe hat 2 Minuten und 15 Kilometer Schlussanstieg. Und wenn du weißt, Jonas Vingegaard hat irgendwann vor, richtig loszufahren, dann weiß man eigentlich schon, da kommt keiner mehr an. So ist es auch ausgegangen. Zusammenfassend noch zu sagen, so gut wie jeder war in diesem Giro schon mal krank. Zumindest was die Berichte der Leute ausmacht. Jonas Vingegaard erste Woche. Giulio Pellizzari auch erste Woche. Und manche recovern so ein bisschen. Andere jetzt vielleicht ein bisschen langsamer. Auch Egan Bernal zum Beispiel. Jetzt schneller, stärker, länger dabei als in der ersten Woche. Giulio Pellizzari ist wieder da. Ist quasi mit Jai Hindley im Ziel. Aber Jonas Vingegaard dann doch auch ein bisschen stärker als in der ersten Woche und jetzt ist dann der Abstand zu Felix Gall auch fast eine Minute, wenn er losfährt. Aber die Gesamtwertung noch nicht so sortiert, wie sie wahrscheinlich am Ende sein wird. Schauen wir nochmal. Also sieht auch jetzt noch so aus, Jonas Vingegaard hat das rosa Trikot. Felix Gall allerdings noch Dritter, dazwischen hängt noch der Träger des rosa Trikots jetzt für die längste Zeit, Alfonso Eulalio. Timon Arensmann ist Vierter und Jai Hindley Fünfter. Und wenn man jetzt mit dem Stand der Leistung dieser Samstagsetappe, dieser schweren Bergetappe reingeht und sagt, die bringen das jetzt so weiter, würde ich sagen, Vingegaard, Gall, Hindley könnte eigentlich das Podium hinten raus sein, aber schauen wir mal, was noch passiert.
Ja, ich glaube, die Etappe über den Passo Giao wird nochmal vielleicht auch alles durcheinander mischen, was da so ab Platz 3 kommt. Es geht zum ersten Mal auch richtig hoch. Also ich glaube, Passo Giao ist weit über 2000 Meter. Die anderen Berge auf der Etappe auch. Ich glaube, so ab 1800 kann man sagen, gibt es immer nochmal so eine Grenze, wo die Luft wortwörtlich ein bisschen dünner wird. Und da kann eigentlich noch viel durchgemischt werden, wie gesagt. Ich glaube, die ersten beiden sind da sehr stabil. Da wird sich nicht viel dran ändern, aber Platz 3 ist meiner Meinung nach noch sehr, sehr offen. Ich denke mal, bis dahin werden wahrscheinlich alle, die jetzt noch ein bisschen kränkeln, auch wieder halbwegs fit sein. Aber da kann man halt gut noch mal 2 Minuten plus minus machen an so einem Tag, wenn nicht gar mehr. Natürlich ist so ein Jai Hindley jetzt kein schlechter Tipp, der wird tendenziell besser über 3 Wochen.
Aber auch ein Pellizzari kann noch, also der hat 40 Sekunden Rückstand auf Hindley im Moment, wenn die ungefähr gleich stark sind und irgendwie mal versuchen, gegenseitig zu attackieren, die Konkurrenz.
Was mir bei dieser Etappe jetzt noch, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, 14 aufgefallen ist, dass da ja auch der Giro so über die 3 Wochen wirklich alles ausprobiert. Wir haben Etappenlängen von fast 250 Kilometern. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr kurze Bergetappe. Da frage ich mich immer so noch so ein bisschen, okay, versuchen die jetzt auch so rauszufinden, wie man Etappenrennen gestaltet in der Zukunft, um die möglichst spannend zu halten. Da muss ich mir jetzt aber denken, so, ach, guck mal, ey, die starten einfach 15 Kilometer bergauf mit einer ersten Kategorie Bergwertung. Ne? Also, okay, ist wahrscheinlich, dass da eine Gruppe gehen kann, dann ist die Etappe aber auch nur 130 Kilometer lang. Das heißt, ein Team wie Wismar wird dann auch schon Tempo fahren und direkt danach weiter, weil auf so einer Länge wollen die natürlich auch ihre Konkurrenz müde machen. Das heißt, die können gar nicht lange warten.
Es gab ein Interview, wo jemand meinte, bei so einer
Etappengestaltung ja eine Spitzengruppe auch eher unwahrscheinlich, dass sie durchkommt. Und so richtig viel Spannung kommt dann auch nicht auf, finde ich, wenn du eigentlich schon weißt, okay, die fahren jetzt halt immer mit einem kleinen Abstand voreinander her und am Ende gewinnt dann trotzdem das Team hinten. Ja, weiß ich nicht. Also, und ob man mit so einem Berg direkt starten muss, wem man damit einen Gefallen tut, weiß ich nicht. Also als Zuschauer relativ uninteressant fand ich jetzt und natürlich für die Fahrer, bei denen fühle ich ja immer noch besonders mit, wenn man da als Sprinter am Start steht und weiß, okay, nicht letzte Woche Giro, aber schon ein paar Etappen in den Beinen und dann so ein Start. Ich glaube, ein Sprinter hat es da auch verbraucht. Ich weiß jetzt nicht, ob er an der Etappe, war es an der Etappe oder war das schon vorher bei einer Bergetappe? Ich glaube, von Uno X, die haben
hier
ihren Sprinter verloren.
Hier geht auf jeden Fall keiner DNF in dieser Etappe.
Ja, doch, Scaroni, ja, der wahrscheinlich krank war. Ja, dann war das schon vorher mit Blickrad, glaube ich, der ja auch gestürzt ist am Anfang des Giros. Aber ne, also die kommen da hinten rein mit 45 Minuten, 50 Minuten Rückstand. Ja, kein schöner Tag für einen Sprinter auf jeden Fall.
Ja. Auch krass, Davide Piganzoli, mittlerweile letzter Helfer von Jonas Vingegaard, noch sehr junger Italiener. Ganz gutes Bein erwischt hier, diesen Giro. Wird hier Vierter auf der Etappe.
Ja.
Und ist ja eigentlich letzter Helfer, also ja, kann eben, dann ne? noch mit der Konkurrenz mitfahren, das ist crazy.
Musste Helferdienste leisten, hat sich dann eigentlich direkt eine Zeit lang hinter Felix Gall eingeklinkt. Ja, wenn er freie Fahrt hätte, vielleicht schon der zweit-, drittbeste, stärkste Fahrer hier im Giro. Natürlich, ne, der konnte schon hier und da ein bisschen sparen gegenüber einem Felix Gall, aber trotzdem ist er ja auch in der Gesamtwertung jetzt, glaube ich, geklettert auf Platz
10.
Auch nicht schlecht. Also ich habe auch Christian Niemann schon zum Transfer gratuliert. Mhm. Ich glaube, den hatten echt nicht viele auf dem Schirm, dass er da so weit vorne mitfahren kann. Und da muss man sagen, hat das Team einen super Job gemacht, den Fahrer zu verpflichten und eben auch nochmal weiterzuentwickeln, dass er jetzt hier beim Giro neben Vingegaard einfach der stärkste Fahrer ist. Und
Management-Sicht, der wird direkt teurer. Also der hat ja wahrscheinlich jetzt noch nicht so den Riesenvertrag da.
Ja, der hat jetzt aber erstmal einen Vertrag. Klar, wenn man jetzt als Wismar Lise Bike so einen Fahrer dann auch längerfristig binden will, dann wird man vielleicht jetzt schon eine Vertragsverlängerung irgendwann mal vereinbaren.
Ja, der hat aber inklusive 28.
In erster Linie denke ich mir, glaube ich, sind erstmal jetzt alle happy. Der Fahrer ist vor allem happy, dass er so weit vorne mitfahren kann. Mhm. Wir haben es in der letzten Folge schon mal besprochen, in der U23 ja auch schon immer gut mit dabei. Dritter bei der Nachwuchs-Tour de France hinter Pellizzari und Del Toro.
Mhm.
Und war dann, sag ich mal, gegenüber seinen Mitstreitern so ein bisschen im abseits des Rampenlichts unterwegs, aber hat sich da jetzt erstmal wieder reingefahren und ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtigste und alles Weitere ergibt sich dann sowieso mit der Zeit, wenn es so weitergeht.
Du wolltest noch was sagen eben über jemand anderes, wer auch?
Wer natürlich da auch super Helferdienste geleistet hat und danach auch viral gegangen ist, war natürlich Tim Rex. Ich glaube, das kurze Video, die Fotos haben wir mittlerweile alle gesehen, wirklich mit schmerzverzerrtem Gesicht. Also ein ganz anderes Painface als Lennart Jasch, den wir ja in der letzten Folge hatten. Fand so geil, wie er dann auch gesagt hat. Also er kann sich so weit pushen, dass ihm schwarz vor Augen wird und der Sterne sieht. Und in dieses Delirium hat er sich anscheinend an dem Tag auch reingefahren. Und auch eine krasse Entwicklung da jetzt angenommen in den letzten 2 Jahren, würde ich schon sagen. Kommt aus dem Devo-Team von Wismar Lise Bike und jetzt in seiner, ich glaube, erste World Tour-Saison direkt mit so einer Leistung beim Giro mit dabei zu sein, das ist schon schon beachtlich und schön zu sehen. Ist ja auch wie sein Bruder Laurens Rex, den wir schon im Podcast hatten.
Deutschsprachige Belgier.
Ich glaube, in Deutschland geboren, in der deutschsprachigen, lebt im deutschsprachigen Teil von Belgien. Und wie du eben angekündigt hast, werden wir ihn auch bald hier in einer großen Folge Besenwagen haben.
Yes. Ja, kleiner Ausblick noch. Du hast es schon angekündigt, es kommt wieder eine interessante Experimentaletappe. Ich glaube, wir haben morgen nur 100 Kilometer oder so, ne?
Ja, ich glaube, es sind 113. Auch in einer interessanten Konstruktion. Man fährt eigentlich eine kurze Anfahrt und dann auf eine 20, 22 Kilometer Runde mit zwei Anstiegen dritte und zweite Kategorie Bergwertung, da eben zwei Runden und fährt dann zum Schluss nochmal einen Schlussanstieg über 11, 12 Kilometer rauf. Also auch könnte interessant werden. Ich glaube, ja, vielleicht wirklich ein Versuch, wie so ein Format aussieht, ist natürlich für Zuschauer zum Beispiel auch genial, sich da dann eben an den Berg stellen zu können, zweimal das Peloton sehen kann. Und ja, ich glaube, auch wird eine schnelle Etappe werden. Da werden am Anfang natürlich Leute versuchen, in die Gruppe zu gehen. Dann aber auch eben, ne, wird schnell da eine Kontrolle übernommen werden von einem Team, um da ja auch gut durch die Etappe zu kommen und dann an den Schlussanstieg.
Auch ekelhaft für die Sprinter, oder? Also wenn du weißt, das Ziel ist nicht weit weg, dann bedeutet das halt auch, dass die Karenzzeit nicht so hoch ist, weil die eine prozentuale Zeit der Siegerzeit ist.
Ja.
Und wenn du jetzt eine Gruppe an dem Tag weit wegkommen lässt, dann wird es ja noch mal schwieriger, die Karenzzeit zu schaffen, ja, an so einem langen
ist
Schlussanstieg.
Natürlich so ein bisschen, ist schon gut, dass das nicht erste und zweite Kategorie Bergwertungen sind auf der Runde, sondern dritte und zweite. Also ich denke mal, die erste Runde werden die Sprinter noch überstehen. Und danach, glaube ich, bis zum Schlussanstieg nicht so viel Zeit verlieren, dass sie sich da Sorgen machen müssten. Aber ja, wehtun wird ihnen das allemal. Und es könnte wirklich ein interessanter Etappenausgang sein, aber es könnte auch ja eine gute Idee mit wenig Wirkung sein. Und am Ende bleibt man nah beieinander und hat so ein ähnliches Ergebnis wie auf der 14. Etappe.
Ja. Danach kommen so zehrende Etappen. Es kommt eine 200er-Etappe mit 3250 Höhenmeter. Keine Hochgebirge da drin, nur drei dritte Kategorien, wobei irgendwie mehr Hügel drin sind als diese drei. Man fährt dann so nach Südtirol rein. Ich freue mich drauf, ich werde am Start und im Ziel sein an dem Tag. Das könnte eine Ausreißer-Etappe werden, schauen wir mal. Das wird jetzt auf jeden Fall dann, der Schlussanstieg ist nur noch mal ganz kurz. Man sich nicht ultra drum reißen, da noch mal Abstände zu machen. Nächste Etappe weiß ich auch nicht. Könnte das eine Sprint-Etappe werden? Etappe 18. Es sind, naja, 1900 Höhenmeter auf 170 Kilometer. Es ist auf jeden Fall nichts Hohes drin, aber kurz vor Ziel, irgendwie so, ich weiß nicht, 10 vor Ziel, kommt noch mal eine vierte Kategorie. Die sieht auch steil aus. Ich schaue mal gerade. Ja.
Ja, die hat schon so 11%.
Genau.
Also ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt im Giro sind das zwei typische Etappen für die Ausreißer.
Mhm.
Lidl Trek hat jetzt, haben wir schon mal angesprochen, nur wirklich 4 Mann inklusive Sprinter für die Sprintetappen. Denen wird es schwerfallen, ja, zu zweit, vielleicht noch mit Hilfe von einem anderen Team, mit so ein paar Fahrern, so eine Etappe wie jetzt die 18. Also ich glaube, die 17. ist zu schwer für alle Sprinter-Teams zu kontrollieren.
Ja.
Vor allen Dingen weißt du auch nicht, wie das Finale dann wirklich machbar ist.
Genau, dann strahlt einer über diese vierte Kategorie, also, und ist weg. Und
wir haben vorm Giro, da gab es unter den Sprintern ja so ein bisschen die Annahme, okay, wir haben theoretisch bis zu 8 Chancen, hier zu sprinten. Das waren jetzt ungefähr die Hälfte, die realistisch gewesen wären. Eine davon hat jetzt auch nicht geklappt, aus den besagten Gründen. Und so nach dem Muster, glaube ich, muss man sagen, sind die beiden Etappen jetzt auch nicht unbedingt eine Sprintentscheidung. Da werden spätestens bei dieser Mauer, die heißt auch Muro del Poggio, glaube ich, ne? Ich kann es hier nicht so ein bisschen klein, gerade auf meinem Bildschirm.
Ja, ich bin ja schon auf der nächsten Etappe wieder im.
Da werden dann nicht, ja, sind danach noch knapp 10 Kilometer im Ziel. Das könnten wir jetzt natürlich auch, könnte gut genutzt werden. Vielleicht nochmal im Betiol, aber ansonsten, glaube ich, wird da Movistar alles wieder dran geben. Oder NSN mit Corbin Strong. Ethan Vernon fährt auch sehr, sehr gut diesen Giro über den Berg. Ich glaube, das wird schon extrem schwierig.
Für einen Milan oder einen Groenewegen da mit anzukommen.
Dann die sehe ich da eh nicht mehr dabei, glaube ich. Also das wird schwer. Wie gesagt, weil auch die Teams, ne, dritte Woche, 18. Etappe, selbst die Teams, die sich jetzt komplett hier auf Sprint ausgelegen haben, wie die Rockets oder Quickstep auch, für die wird es halt schwierig, da die Leute in Banden, ne? Also wenn da, sag ich mal, 10 Mann wegfahren und das werden dann auch wieder die gleichen Gesichter sein wie immer, die haben jetzt noch was drauf, sind weniger müde als alle anderen, sehe ich sehr, sehr schwer. Ich sehe, glaube ich, nur noch den Tag in Rom, wo die Sprinter nochmal eine Chance bekommen.
Ja, dann kommt der übliche Kracher am Freitag, fast 5000 Höhenmeter auf 150 Kilometer, wäre das schon mal, also als Hobby kann ich und kann man, glaube ich, sagen, das ist ein richtig zäher Tag. Als Hobby braucht man da einen kompletten Tag für, auf jeden Fall. 5000 Höhenmeter ist schon echt brutal. Passo Giau als Highlight der fünf Anstiege an diesem Tag. Und es gibt nochmal eine für mich neue Bergankunft am Schluss. Ist auch nicht so lang, 5 Kilometer, aber relativ steil. Davor hat man aber halt schon 4.500 oder 4.200 in den Beinen. Das wird dann der Tag, den man überleben muss. Schauen wir mal, wie da das Ende. Das kann man jetzt definitiv noch nicht prognostizieren. Und dann die vorletzte Etappe, dann auch nochmal 2 richtig hohe bzw. lange Berge drin. Piancavallo kennt man, ist dann die Bergankunft. Ja,
den fährt man ja zweimal.
Ah ja, den fährt man. Bingo, alles klar. Auch wieder eine Runde scheinbar.
Ja, ja. Ja, also zuschauerfreundlich, ne? Mhm. Ist natürlich da auch. Ich stelle mir jetzt immer nur das Gruppetto vor, das dann schon immer einmal durchs Ziel fährt und dann nochmal wieder runter und nochmal 15 Kilometer rauf. Am Tag vorher fährt man, glaube ich, auch schon einmal durchs Ziel oder zumindest den Zielort, bevor man dann über einen Berg wieder runter, ganz runter fährt und wieder in den Ort hoch. Nur noch ein bisschen mit den Nerven spielen, die da eh wahrscheinlich bei dem einen oder anderen blank liegen nach so einem Tag oder nach so einem Giro dann schon, ne? Nach 20 Etappen.
Ja. Ja, da kannst du dir vorstellen, ne? Also wie lange wir dann immer über so eine Grand Tour schon berichten und da kommen am Schluss nochmal dann so 2 Etappen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da wird auch aus der bestehenden Top 10 im Moment werden da noch 2-3 Leute komplett den Parkschein ziehen und explodieren und andere da reinrücken. Vorletzte Etappe nochmal 200 Kilometer, 3750 Höhenmeter und diese Höhenmeter sind eigentlich komplett auf der zweiten Hälfte, also herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann geht's nach Rom. Ich glaube, du warst schon mal da. Ich glaube, ganz geiles Finale, geile Arena für die letzte Etappe dann. Wer es bis dahin geschafft hat, darf dann da nochmal versuchen zu sprinten.
Ja, auf jeden Fall. Die Kulisse da, die ist schon echt beeindruckend. Und ich glaube, ich habe es schon mal empfohlen. Durchaus eine Etappe, die man sich mal gut angucken kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden die da fahren. Auf jeden Fall einige. Man kann währenddessen sich noch ein bisschen die Sehenswürdigkeiten da angucken. Kolosseum, Forum Romana. Schöner Tag auf jeden Fall da in Rom. Wie gesagt, ich glaube, so die letzte Möglichkeit nochmal für
7 Runden
Sprint. Und die beiden Etappen, ich meine, ich glaube, auf Etappe 20 wird mehr oder weniger die Gesamtwertung feststehen. Da könnte man vielleicht nochmal eine Ausreißergruppe sehen, die wirklich ins Ziel fährt an der 19. Etappe. Wahrscheinlich auch schwer. Da wird nochmal das GC halt, wie gesagt, in Stein gemeißelt und da glaube ich nicht, dass eine Gruppe da so viel Vorsprung rausfahren kann, dass sie da am Ende ankommen. Aber die 20. Etappe, die könnte dann durchaus nochmal eine Chance sein, eben für, weiß ich nicht, eine Ciccone, vielleicht den Etappensieg dann doch noch zu holen für Little Track.
Jo.
Das ist natürlich auch schon echt ein Hammer, ne? 15 Kilometer, 8%.
Ja.
Da muss er schon ein bisschen Vorsprung mit reinfahren. Also.
Auf jeden Fall. Ja. Oder ein richtig gutes Bein mitbringen an dem Tag.
Ja, wobei, ne, also je nachdem, wie die 19. Etappe dann läuft, ich glaube, man hat es ja auch schon so ein bisschen angekündigt von Seiten Wismar Liese Bike, dass man den Giro gewinnen will, aber auch möglichst konservativ mit Hinblick auf die Tour. Von daher glaube ich, wenn da die Zeitabstände zu der direkten Konkurrenz eigentlich auch schon safe sind und man da jetzt nicht mehr selbst groß attackieren, sondern nur verteidigen muss, dann wäre das bestimmt eine Chance für eine ja, Spitzengruppe Bergfahrer, die da nochmal um den Etappensieg fahren können. Weil man muss ja sagen, die kam bis jetzt auch ein bisschen kurz. Ne? Also da durch die wahrscheinlich auch ja, durch die Etappengestaltung. Die Etappe ist natürlich auch wieder ein bisschen länger mit 200 Kilometern. Also da sind gut 130 Kilometer Zeit, um genügend Vorsprung rauszufahren. Beziehungsweise Zeit für die Mannschaft hinten, das ein bisschen besser zu kontrollieren. Und ja, interessant einfach, muss man sich vielleicht im Nachgang vom Giro nochmal angucken, welche Etappenformate wirklich gut funktioniert haben, welche nicht. Ich finde ja gerade so diesen Trend, den es über Sportarten übergreifend gibt, irgendwie neue, kürzere Formate erfinden zu wollen, mittlerweile ein bisschen kritisch. Man sagt ja gut, die Aufnahmefähigkeit oder Konzentrationsfähigkeit der nächsten Generation ist vielleicht ein bisschen kürzer, weil sie es gewohnt sind, kurze Formate zu gucken. Aber ja, vielleicht muss man auch sagen, dass das eine ganz gute Alternative sein können. Ein bisschen entschleunigenderes Format weiterhin zu haben.
Gut, 3 Wochen ist natürlich immer noch 3 Wochen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, das so ein bisschen abzuwechseln. Also auch mal so kurze mit reinzubauen, aber...
Gut, 3 Wochen werden immer 3 Wochen bleiben. Wenn man eine 3-wöchige Rundfahrt fährt, dann ändert das einzelne Etappenformat ja gar nicht so viel daran. Aber ja, das wird, glaube ich, noch eine Entwicklung oder eine Baustelle vielleicht sein im Radsport, dass wir die nächsten Jahre haben. Und ich hoffe, dass man da ja nicht vielleicht unbedingt Trends hinterherlaufen wird, sondern vielleicht sich auf die Sachen konzentriert, die immer schon gut funktioniert haben. Und ja, ich glaube, wir haben dringendere Probleme, die es, glaube ich, einfacher machen würden, ja, 3 Wochen einem Radrennen zu folgen, als jetzt unbedingt irgendwelche komischen Formate. Also ich musste heute Morgen auch noch dran denken, kannst du dich noch dran erinnern, wie sie bei der Tour mal diesen Grid-Start gemacht haben?
Ja, klar, das war auch unvergessen.
Einmal passiert und was war das? Also ja. Zu viele Versuche wollte man da, glaube ich, nicht machen, sondern lieber irgendwie, ja, ist ein bisschen.
Lieber die Zielrunde, die man dann etabliert, gescheit absichern und gescheit planen, würde ich sagen.
Ja, zum Beispiel, ne? Naja, das sind Themen für die Zukunft.
Genau. In der Zukunft liegt auch die nächste Besenwagen-FAM-Folge, die morgen rauskommt, hoffentlich. Und die nächste Besenwagen-Folge am Donnerstag. Wir hören uns dann auch wieder mit unserem Kollegen auf seinem Ausflug aus den Vereinigten Staaten. Und ja, ich wünsche euch eine gute Woche und allen Giro-Teilnehmern eine sturzfreie, verletzungsfreie 3. Woche. Und ich werde mir das Ganze dann nochmal angucken. Live von vor Ort, Mittwoch.
Bis bald. Dahin. Ciao.
Ciao.